Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco und deinem Moderator David Bortmann. Ab geht's.
Hallo und herzlich willkommen, Paul Hock. Du bist CEO und Mitgründer von Green Fusion. In 1-2 Sätzen, was macht ihr denn?
Ich freue mich, dabei zu sein. Hi David, ich bin, wie gesagt, einer der Mitgründer und auch Geschäftsführer von Green Fusion. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Wohngebäude, Mehrfamilienhäuser zu optimieren, CO2 einzusparen und setzen da eben an den Heizungsanlagen an, wo wir eine Software entwickelt haben, die die Anlagen effizienter betreibt, steuert und dadurch eben die Kosten senkt und auch den CO2-Abdruck.
Ihr seid also im Heizungs- und Wärmemarkt unterwegs. Du hast gerade davon gesprochen, dass ihr helft, diesen Markt zu dekarbonisieren. Wie groß ist denn hier das Dekarbonisierungspotenzial bzw. die Notwendigkeit? Und wie grenzt sich dieser Wärmemarkt von den anderen Energiemärkten ab?
Also der Markt ist extrem groß. Wie gesagt, wir sprechen eigentlich nur über Mehrfamilienhäuser. Also die Wohnungswirtschaft ist unser Zielmarkt. In Deutschland gibt es so ungefähr 3,5-4 Millionen Mehrfamilienhäuser. Alle haben eine Heizungsanlage oder sollten eine haben. Und 95% der Anlagen sind auch zentral. Das heißt, es steht irgendwie ein Gaskessel, eine Fernwärmeanlage oder eine Wärmepumpe im Keller. Und auf diesen Markt konzentrieren wir uns ganz besonders auf professionelle Vermieter, auf Wohnungsgesellschaften, auf Bestandshalter, auf Fonds, die eben relativ viele Heizungsanlagen haben, die nicht so wahnsinnig effizient laufen. Also es gibt da ganz schöne Statistiken von den ganzen Herstellern, dass 70-80% der Anlagen, wenn sie irgendwann wieder zurück ins Werk kommen, immer noch in den Werkseinstellungen sind. Da hat noch nie jemand irgendwas verändert und so laufen die ja auch nicht angepasst ans Gebäude. Nicht so wirklich effizient und da setzen wir an. Das heißt, es ist ein Milliardenmarkt, was jetzt die einzelnen Anlagen betrifft. Und natürlich wird der immer größer, weil die Komplexität natürlich zunimmt durch Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und so weiter.
Ihr spezialisiert euch auf den Gewerbebereich. Jetzt gibt es ja auch noch den Haussegmentbereich und vielleicht nochmal ein bisschen größer den Industriebereich. Wie teilt sich das ungefähr auf prozentual?
Also wir konzentrieren uns auf Gewerbe im Sinne von Wohngebäude. Da muss man schon nochmal auch klar unterscheiden. Wir optimieren kein Büro oder kein Kaufhaus. Da haben wir Partner. Wir haben es jetzt gerade veröffentlicht, beispielsweise auch mit Edifion, die da einen sehr guten Job machen. Bei uns sitzt wirklich die Mehrfamilienhäuser, wovon wir, wie gesagt, 4 Millionen so ungefähr haben in Deutschland. Da gibt es die ganzen Einfamilienhäuser, wo eher die 1,5 und N-Piles unterwegs sind und direkt auch eine Wärmepumpe und Photovoltaikanlage mitbringen. Und aus unserer Sicht ist dieser Markt der Wohnungswirtschaft bisher kaum bis gar nicht bespielt worden. Da ist sehr viel Potenzial in der Dekarbonisierung. Ist grundsätzlich auch sehr skalierbar, weil es sehr klassische Heizungsanlagen sind, die wir immer wieder auffinden. Aber wo bisher wenig optimiert wurde, weil die Mieter profitieren letztendlich so ein bisschen davon. Den Vermietern war es lange Zeit so ein bisschen egal, wie viel Gas verbraucht wurde. Das hat sich jetzt durch Kosten und Regulatorik geändert. Und deswegen sind wir da vom Timing her, glaube ich, ganz gut unterwegs, diesen Markt ganz gezielt auch zu bespielen.
Okay, und wenn man sich jetzt die heutige Wärmeheizungsflotte mal anschaut, also Wärmepumpen hast du angesprochen, da gibt es wahrscheinlich die klassische Gasheizung jetzt auch noch. Wie kannst du das ungefähr einordnen, wo wir da jetzt schon stehen? Wie die Verteilung ist dieser Technologien?
Das kann man eigentlich sehr gut einordnen. Also wie gesagt, 5% Gasetage oder weniger, das ist eigentlich zu vernachlässigen. Wir haben einen Großteil Gaszentralheizungen, wo einfach am meisten passieren muss in den nächsten Jahren. Die müssen alle raus, die Unternehmen wollen klimaneutral werden in den nächsten 10, spätestens 20 Jahren. Und ich würde sagen, da ist ein Riesenhebel, diese Anlagen richtig einzustellen, aber vor allem eben auch Temperaturen abzusenken, um sie auf eine Wärmepumpe beispielsweise vorzubereiten. Wärmepumpen haben wir so ungefähr 5-10% im Mehrfamilienhaus, also noch sehr, sehr gering. Und der Rest der Anlagen wird letztendlich durch Fernwärme betrieben. Das ist natürlich auch ein Anteil, der immer weiter steigt. Das ist auch ein riesen Kostenthema. Natürlich, diese ganzen Fernwärmeverträge sind wahnsinnig teuer. Und dementsprechend, heute ist 80% Gas. Perspektivisch wird sich wahrscheinlich aufteilen, Großteil Wärmepumpen und der Rest Fernwärme.
Sehr gut. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen jetzt in den Kern dessen, was ihr auch macht. Vielleicht kannst du nochmal hier an deinen Anfangspitch mal kurz anknüpfen. Also ihr seid diejenigen, die letztendlich den existierenden Heizungspark helfen zu optimieren.
Genau, also es sind in 99% der Fälle Heizungsanlagen, die schon laufen, häufig seit 10, 20 oder 30 Jahren, in Werkseinstellungen nicht digital. Das heißt, da hat irgendjemand mal den Kessel in den Keller gesetzt und danach wurde nicht mehr so richtig viel damit gemacht. Und wir setzen auf dieser Infrastruktur auf, lassen alles drin, was drin ist. Das heißt, es ist komplett minimalinvasiv. Es gibt eigentlich keine Kosten für unsere Kunden und haben dann eine Software, teilweise auch Hardware-Lösung, um Daten aus dem Keller zu bekommen, Temperaturen, Verbräuche, aber auch einen Zugriff auf die Anlagen und können darüber dann Stück für Stück automatisiert die Erzeugung optimieren, sprich Temperaturen absenken, eine Anlage nachts runterfahren, Heizkennlinien, Kurven, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen. Aber wir übernehmen den Part der Optimierung, sparen Energie ein und finanzieren uns eigentlich darüber, dass letztendlich insgesamt die Betriebskosten sinken.
Und diese Optimierung findet heute entweder gar nicht statt. Du hast gerade gesagt, Werkseinstellungen sind die meisten Einstellungen der Heizungen. Oder dann irgendwie manuell über den Facility Manager oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also eher Ersteres. Eigentlich wird nicht optimiert. Es gab so ein bisschen einen Schub jetzt vor 2 Jahren, als die Energiekrise losging, dass viele Wohnungsgesellschaften oder Bestandshalter gesagt haben, wir schicken jetzt mal jemand rein und gucken, ob eine Nachtabsenkung drin ist, als irgendwie so ganz ersten Schritt. Aber das ist ja meistens eher blind. Es gibt keine Daten und da geht jemand rein und weiß eigentlich nicht, was er verstellt. Und dann schreit irgendein Mieter und es geht wieder zurück. Dementsprechend die aller, also ich würde sagen, kaum einer, wir sehen fast nie eine Anlage, wo wir nichts machen können. Einfach dadurch, dass wir Daten haben und kontinuierlich optimieren können. Und bisher waren es, wenn dann, die Wartungsunternehmen manuell, aber das ist in den allerwenigsten Fällen passiert.
Haben denn die Heizungen, wie ihr sie heute vorfindet, überhaupt die technischen Voraussetzungen, sich entsprechend auch steuern zu lassen?
Ja, also wenn wir heute eine Heizungsanlage oder wenn heute Wärmepumpe installiert wird, dann haben wir relativ sicher eine Schnittstelle zu Viessmann, Weiland, was auch immer und kriegen die Daten direkt auch aus der Cloud. Das heißt, es muss nicht mal unbedingt notwendig sein, was im Keller zu installieren. Also heute ist es extrem offen. Dann gibt es die Anlagen, würde ich sagen, in den letzten oder 10 oder 20 Jahre alt. Da muss im Zweifel noch ein kleines Hardware-Modul nachgerüstet werden, damit wir steuern können, was aber auch gut möglich ist. Also wir gehen selten mittlerweile aus dem Keller, ohne einen Fernzugriff zu haben. Es gibt aber natürlich auch noch die ganz alten Brecher, irgendwie Öl, 30 Jahre alt, wo man gefühlt noch an Rädern drehen muss. Da können wir dann nur Daten auslesen, was immer geht, Temperaturen, Verbräuche und so weiter. Und dann muss manuell optimiert werden. Das läuft dann über das Wartungsunternehmen, was hingeschickt wird. Oder teilweise fahren wir sogar für die Kunden in die Keller und optimieren, um diese ganz alten Anlagen, die aber häufig viel Potenzial haben, auch zu optimieren.
Und die Optimierung erfolgt dann mehr oder weniger automatisch? Oder wie kann man sich das vorstellen? Gibt dann der Objektbesitzer, Mieter so eine Art Wunschszenario dann vor? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also das hat sich auch schon 28 Mal nach Gründung gedreht. Eigentlich ist es so, wir werten komplett automatisiert. Wir brauchen 1 bis 4 Wochen Daten, damit wir verstehen, wie läuft die Heizungsanlage bei 0 Grad, bei 10 Grad und so weiter. Wir müssen das Gebäude verstehen, die Anlage verstehen. Dann kommt automatisiert ein Optimierungsvorschlag, der durch unsere KI sozusagen entwickelt wird, je nach Gebäude, Temperaturen und so weiter. Dann ist es meistens so, dass der Kunde das noch einmal sich angucken will, zumindest in den ersten Optimierungsphasen, und kann dann über unsere Software eigentlich bestätigen, dass die Anlage in den Autopilot kommt und wir fernoptimieren dürfen. Und dann geht die Optimierung aus der Ferne los. Und jetzt haben wir immer mehr Kunden, die auch sagen, optimiert einfach, wir können alle Anlagen in den Autopilot sozusagen überführen. Ich habe ein Vertrauen. Aber am Anfang geht es meistens nochmal darum zu klären, darf nachts die Heizungsanlage abgesenkt werden? Was will ich für eine Zielraumtemperatur haben? So ein paar Parameter müssen wir wissen. Das ist auch teilweise unterschiedlich. Und dann legen wir relativ eigenständig los, weil wir wollen ja eigentlich diesen Part der Optimierung den Wohnungsgesellschaften abnehmen.
Wie viele dieser Anlagen habt ihr jetzt schon im Markt? Also wie erprobt ist euer Modell?
Ja, ich würde sagen, schon sehr, sehr erprobt. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, ungefähr 2000 Anlagen, die wir optimieren, deutschlandweit. Wir haben auch eigene Installateure mittlerweile, also ein eigenes Team, was da auch sehr viel Know-how im Heizungskeller hat. Und genau, ich würde sagen, da, also mittlerweile ist es schon ein sehr standardisierter Prozess, der, egal ob es jetzt in Hamburg oder Freiburg ist, gut durchgeführt wird. Und die hatten jetzt, wir haben 1500 oder 1000, irgendwie so Optimierung durchgeführt letztes Jahr oder in der letzten Heizperiode und haben unter 2% Rückmeldung von Mietern bekommen. Was natürlich zeigt, wie krass das Potenzial ist oder wie, sagen wir mal, schlecht die Anlagen laufen. Das heißt, sie haben überall die Temperaturen abgesenkt und so weiter. Aber keiner hat es gemerkt, weil die einfach so hoch durchgelaufen sind, dass es nicht mal ein Radiator oder irgendwas zu erkennen war.
Kannst du so ein bisschen pauschalisiert sagen, wie viel denn dann tatsächlich auch an Energie eingespart wird?
Ja, klar. Also wir haben unsere Erfahrungswerte jetzt dann eben über die 1.500 Anlagen der letzten Heizperiode. Ich würde sagen, im Mittel sind es so ungefähr, je nachdem, ob wir jetzt über Fernwärme oder Wärmepumpe plus Photovoltaik sprechen, 12-16%. Also wir wollen eigentlich immer mindestens zweistellig einsparen. Es hängt am Ende natürlich so ein bisschen, es sind zwei Teile. Der eine Teil ist, die Anlage ist ganz schlecht eingestellt, die läuft nachts durch viel zu hohe Vorlauftemperaturen, also so ein bisschen die Low-Hanging Fruits. Und der zweite Teil ist dann dieses kontinuierliche Optimieren und wirklich ganz genau ans Gebäude anpassen, datengetrieben nochmal mehr. Aber ich würde sagen, also ich würde in jedem Kundenvertrag dem Kunden versprechen, dass wir übers Portfolio oder über eine gewisse Anzahl an Anlagen mindestens zweistellig einsparen. Klar gibt es mal eine Anlage, die irgendwie irgendwelche Probleme hat, dann sind es nur 6%, weil wir da irgendwie Einschränkungen haben. Aber in der Regel geht es eher schon in Richtung 14-16%.
Du hast ja gerade schon erwähnt, dass ihr euch vor allen Dingen auf das Gewerbe konzentriert, also eigentlich die Wohnungswirtschaft. Wie weit geht die denn da drunter? Also wie klein dürfen denn die Objekte sein, damit ihr sie noch betreut? Oder gibt's da wie ein technisches Limit oder ist es doch eine betriebswirtschaftliche Betrachtung? Wie grenzt ihr da euren Markt ein?
Also eigentlich ist es keine technische Limitation, sondern eine betriebswirtschaftliche. Also die Wärmepumpe, ob sie jetzt eine oder 10 Wohneinheiten versorgt, ist die gleiche, die hat die gleichen Schnittstellen. Ist natürlich so ein bisschen sensibler. Also wenn ein Mieter im Urlaub ist und es gibt nur ein Einfamilienhaus, dann sieht man das direkt an den Temperaturen. Das ist nochmal was anderes. Aber vom Prinzip her, wir konzentrieren uns eigentlich auf Mehrfamilienhäuser ab, sagen wir mal, 6 oder 8 Wohneinheiten. Einfach aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Häufig ist es aber so, dass ein Kunde vielleicht 100 Heizungsanlagen hat, über, weiß ich nicht, 3000 Wohneinheiten verteilt und dann sind ein paar kleinere dabei und ein paar größere und dann verteilen wir den Preis auf einen Quadratmeter oder auf die Wohneinheit und dann passt es schon. Genau, also vom Prinzip her ist es eine rein betriebswirtschaftliche Betrachtung. Also es ist jetzt technisch kein Unterschied, ob die Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus oder in einem 30-Parteien-Haus steht. Am Ende haben wir unsere Logik und unsere Kosten, können die auch natürlich runterbrechen auf die einzelne Wohneinheit. Aber meistens sind unsere Kunden eben Wohnungsgesellschaften und das ist voll und ganz unser Zielmarkt. Im Einfamilienhaus gibt es andere mit NPAL 1,5 und Co., Thermondo. Und unsere Anforderungen sind im Mehrfamilienhausbereich einfach eine andere und dementsprechend sind es, ich würde sagen, ab 6, 8 Wohneinheiten. Uns ist wichtig, dass es sich rechnet. Also wir sparen, sagen wir mal, 10% ein. Ab 8 Wohneinheiten so ungefähr kann man davon ausgehen, dass wir weniger kosten, als dass wir einsparen. Und dann ist es halt ein No-Brainer für jeden Kunden. Und so gehen wir an das ganze Thema ran.
Jetzt kennt man ja aus von früheren Zeiten auch dieses Energy Contracting, ne? Da sind ja dann Energieberater unterwegs gewesen und dann letztendlich sich darüber finanziert, indem sie sich über die eingesparten Euros der Kunden haben bezahlen lassen.
Ja.
Wie funktioniert denn euer Geschäftsmodell, wenn ihr jetzt 12-14% einspart? Das ist ja eine Menge Geld. Also schöpft ihr das komplett ab oder gibt's da so einen Split? Wie läuft das?
Ja. Ist ein sehr guter Punkt, den wir immer wieder diskutieren. Bisher ist es so, dass wir eine Pauschale haben. Also dieses Einsparcontracting hat nicht nur positive Gefühle hinterlassen in der Wohnungswirtschaft. Und dementsprechend ist es bei uns nicht so, dass es einen Split gibt oder irgendwas, auch wenn wir das gut finden würden. Aber es gab, glaube ich, in der Vergangenheit sehr viel Diskussionen, wie wird eine Einsparung berechnet, warum kommt was, was ist, wenn irgendwie ein Mieter auszieht, Corona ist oder eben auch irgendwie eine Sanierung war. Ist es jetzt eure Einsparung oder unsere? Und der zweite große Punkt ist auch so ein bisschen, dass in der Vergangenheit viel überoptimiert wurde. Dann haben alle Mieter geschrien, es wurde zu kalt, weil durchs Einsparcontracting sollte Geld verdient werden. Und deswegen sind unsere Kunden da eher dagegen. Und wir gehen mit denen ein Business Case durch und rechnen, was wir einsparen müssen, damit es ein wirtschaftlicher Fall ist für sie. Und so ist dann unser Preismodell relativ starr oder pauschal, also jetzt unabhängig davon, ob wir 26 oder in Anführungsstrichen nur 12% einsparen. Wichtig ist uns immer, dass das positiv darstellbar ist, und der Fall ist eigentlich immer einfacher, weil Fernwärmepreise explodieren, CO2-Preis geht stark hoch und dementsprechend wird der Druck einfach auch immer größer, was diese Optimierung betrifft.
Wie langfristig gehen denn eure Verträge? Also das ist ja wahrscheinlich nicht etwas, was ihr jetzt nur über ein Jahr macht, sondern viel langfristiger, oder?
Ja, im Standard sind es 5 Jahre. Ich glaube, es wäre jetzt auch kein Problem, 10 Jahre zu machen. Wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Mittelweg auf 5 Jahre gefunden. Da ist eigentlich jeder mit einverstanden. Am Anfang waren es irgendwie 1 Jahr oder 3 Jahre, aber wir haben jetzt viele Referenzen. Wir sind jetzt, würde ich sagen, nicht mehr ganz unbekannt auf dem Markt und dementsprechend ist es was Kontinuierliches in der Optimierung. Aber es ist ja letztendlich auch nicht nur die Optimierung. Also wir zeigen alle Verbräuche. Wir haben eine komplette digitale Darstellung der Anlage. Es werden Alarme verschickt. Also es ist auch in der täglichen Arbeit von so einem technischen Leiter oder Facility Manager ein riesen Mehrwert, dass er einfach komplett weiß, was in Anlagen passiert. Früher hat ein Mieter angerufen und gesagt, hier ist kalt, und dann ist er in die Anlage gefahren, hat geguckt, hat natürlich irgendwie den kompletten Tag zerschossen. Mit uns ist das dann digital und sehr einfach, und das ist die zweite Komponente neben den reinen Energie- und CO2-Einsparungen, die ja eigentlich für viele technische User fast noch wichtiger ist im ersten Schritt, dass er seine Anlagen richtig handeln kann.
Okay, aber da scheint ja dann wirklich ein echter Use Case zu sein, weil natürlich die Nebenkosten da entscheidend sind für diese Objekte.
Ja.
Aber wie stark kann das denn dann entsprechend dann in eine erhöhte Rendite für die Objektbetreuer denn umgewandelt werden? Denn streng genommen müsste ja auch im Gewerbebereich, ich kenne mich da jetzt nicht ganz so gut aus, aber all die Nebenkosten müssten ja eigentlich vom Mieter selber getragen werden.
Ja.
Warum ist es ein Anreiz für den Vermieter, hier dem Mieter zu helfen, seine eigenen Nebenkosten zu senken?
Ja, das ist der entscheidende Punkt, weshalb auch in der Vergangenheit nichts passiert ist, weil die gab es eigentlich nicht, die Anreize. Mittlerweile sind es mehrere Komponenten, da muss man so ein bisschen gucken, mit wem sprechen wir. Also es ist eine kommunale Wohnungsgesellschaft oder eine Genossenschaft, die sehr stark auf Betriebskosten guckt und wo es ihnen wirklich einfach wichtig ist, sind Sozialwohnungen, dass die Betriebskosten nicht nochmal genauso hoch sind wie die Kaltmiete so ungefähr. Da ist ein Riesentreiber natürlich auch Regulatorik. Also es ist gesetzlich verpflichtet, im Mehrfamilienhaus mit 6 oder mehr Wohneinheiten seine Heizung zu optimieren. Dementsprechend dieses GEG des Heizungsgesetzes ist ein Riesentreiber gewesen. Und dazu kommt aber natürlich das ganze Thema Wert einer Immobilie. Energieeffizienzklassen sind immer wichtiger für die Banken. Und dementsprechend, das ist für viele Fonds oder private Bestandshalter einer der wichtigsten Komponenten. Und letztendlich, unsere Kosten werden umgelegt. Also die Betriebskosten sinken, wir kommen die Betriebskosten rein und der Vermieter hat eigentlich keine Kosten und die ganzen Vorteile, die ich gerade schon genannt habe. Und dementsprechend ist es ein Win für die Mieter, weil sie weniger Warmmiete zahlen, und ein Win für den Vermieter. Und letztendlich kann er natürlich dann auch seine Kaltmiete hochziehen, wenn er insgesamt die Warmmiete reduziert hat. Ich würde sagen, aber dieses ganze Thema CO2-Preis, Energieeffizienzklasse und GEG sind die größeren Treiber, als jetzt dann irgendwann vielleicht noch im zweiten Schritt die Kaltmiete hochzuziehen.
Also es macht den Gebäudebestand dann einfach sehr viel attraktiver und damit auch wertvoller dann.
Und es ist halt eine riesen Vorbereitung, weil ich meine, wir haben nicht viele Wärmepumpen im Bestandsmehrfamilienhaus. Wir haben viel zu hohe Temperaturen. Die Dinger bei Gaskesseln knallen mit 60 Grad Vorlauf. Das macht keine Wärmepumpe sinnvoll mit. Und deswegen ist es eben der kleinste und einfachste Einstieg, jetzt Gebäude zu dekarbonisieren, ohne in Dämmung, Fenster, was auch immer zu investieren. Und die Vorbereitung darauf, vielleicht schaffen wir es dann auf 65 Grad im Vorlauf oder vielleicht sogar nur 58, bevor dann auch eine Wärmepumpe gut in dieses Gebäude eingesetzt werden kann. Bevor ich da sonst was für Konzepte entwickle und Strategien, geht es uns darum, wirklich direkt im Heizungskeller anzufangen und Temperaturen und Kosten zu senken.
Mhm. Es gibt ja Unternehmen wie EcoWorks, die in dieses Thema serielles Sanieren hineingehen. Sind das dann Partner für euch, weil die ja schlussendlich erstmal ein optimal saniertes Haus aufsetzen und ihr dann nachher im Betrieb dann auch mit einsteigt? Oder ist dann schon auch nochmal so eine Wettbewerbssituation dann da, weil der Betrieb dann auch von diesen Firmen selber gemacht wird?
Nö, also wir kennen EcoWorks und Mario auch ziemlich gut, würde ich sagen, dementsprechend Partnersituationen. Wir haben viele Partner aus dem Photovoltaikbereich, 100 Energie oder auch aus der Klimastrategie haben wir viele Partner, Ampius Energy, wie sie alle heißen. Und ich glaube, am Ende ist ein Gesamtkonstrukt und das Ziel ist es, jetzt in die ganzen Bestandskeller reinzukommen, zu optimieren und dann kommen die EcoWorks und Co., sodass dann nochmal eine ganz andere Temperatursituation vor Ort ist, dann gibt es da sozusagen in Zusammenarbeit mit EcoWorks die Fortführung der Optimierung, aber natürlich noch tausendmal besser, wenn das Gebäude sinnvoll gedämmt ist und so weiter.
Mhm. Kommen wir doch mal zu euch zu sprechen. Also Green Fusion, wann seid ihr gestartet? Wie groß seid ihr? Wo befindet ihr euch gerade in der Unternehmensentwicklung?
Ja, wir haben 21 gegründet, sind aus einem relativ technischen Leuchtturmprojekt eigentlich daraus entsprungen in Berlin. Also waren dann auch an der TU, hatten Exist-Förderprogramme, also relativ klassisch. Haben, wenn man so will, 22 richtig losgelegt. Dann kam irgendwie ziemlich direkt auch die Energiekrise. Hatten erste Finanzierungsrunden, gerade vor jetzt ein paar Wochen, Monaten unsere Series A. Haben da 12 Millionen eingesammelt. Ich glaube auch mit ziemlich coolen, teilweise internationalen Investoren, Exange, HV, aber auch Bestand. Also wir haben, glaube ich, super coole Bestandsinvestoren, Bitstone, Copa und Co. Dementsprechend sind wir auf einem ganz guten Weg, sind jetzt 60 Leute deutschlandweit unterwegs und treiben das voran, wollen da irgendwie der Leader in der Wohnungswirtschaft bleiben, was diese Themen Heizungsoptimierung, Steuerung, vor allem dann, wenn es auch in Richtung Wärmepumpen geht, nochmal mehr Photovoltaikanlagen betrifft. Und ich sitze jetzt in Berlin, bin aber sehr viel auch unterwegs, logischerweise.
Wunderbar. Finanzierung erfolgt dann jetzt nicht nur rein aus dem Cashflow heraus, sondern ihr habt schon ein paar Finanzierungsrunden hinter euch und doch einige bevor?
Kann man so sagen, ja. Also ich würde sagen, wir sind jetzt keine verrückt burnende Company. Also uns geht schon auch darum, auf eine gewisse Weise nachhaltig zu wachsen und wir könnten oder wir sind immer auch in der Nähe der Profitabilität und könnten das umstellen, aber wir wollen jetzt schon Gas geben. Wir sehen einfach, dass der Markt extrem reif ist und wir haben ein neues Produkt, was wir gerade launchen. Wir wollen uns auch Europa angucken und dementsprechend hatten wir jetzt die Finanzierungsrunde nochmal, um Speed reinzubekommen und weitere Märkte uns anzugucken.
Und welche Märkte kommen nach Deutschland dann vor allen Dingen in Frage?
Das zeigt sich gerade. Also wir sehen einen sehr, sehr spannenden Markt in Holland, wo es sehr viel Druck gibt, auch über Regulatorik und Gebäude dürfen nicht mehr vermietet werden, wenn sie über einer gewissen Effizienzklasse sind. Also auch ein sehr ähnlicher Markt wie der deutsche Markt. Frankreich ist natürlich ein Riesenmarkt, wo es ein bisschen mehr dezentrale Heizungsanlagen gibt, also diese Elektroheizungen. Aber ich würde sagen, Westeuropa ist auf jeden Fall der Zielmarkt. Wir sind aber auch in Italien live, auch Österreich logischerweise. Ich gehe davon aus, dass die nächsten Länder eigentlich Holland, Belgien, also Benelux und Frankreich sind.
Du sprachst gerade Regulatorik an. Was hilft euch denn insbesondere oder was steht da eurem Geschäftsmodell entgegen? Das ist dann immer so diese CO2-Preis-Thematik oder was kann euch da sonst noch helfen?
Also CO2-Preis ist ein Riesenthema, vor allem jetzt mit Emissionshandel und keiner weiß so genau. Das hat auf jeden Fall ordentlich Druck oder bringt Druck rein in das ganze Thema. Das GEG einfach was verpflichtet zur Heizungsoptimierung war ein großer Treiber. Am Ende ist es aber eigentlich nicht die Regulatorik. Das Wichtige ist, es ist ein Business Case. Man kann direkt mehr einsparen, als dass es kostet, CO2 reduzieren und das Handling verbessern und dementsprechend, also uns hat noch nie eine Regulatorik, also in irgendeiner Weise so richtig gestört oder krass geholfen, sondern wir versuchen das eigentlich so zu bauen, dass alle einen Mehrwert davon haben und natürlich dazu noch irgendwie das ganze Thema Nachhaltigkeit und CO2 mit betrachtet wird und die CO2-Preise und Steuern reduziert werden.
Was sind denn jetzt so die nächsten großen Milestones für euch?
Also ich würde sagen, wie gesagt, jetzt die Finanzierungsrunde ist gerade durch. Wir staffen gerade ziemlich viel das Team auf. Vor allem ganz klar das neue Produkt, was sich darauf konzentriert, wirklich das Gebäude komplett zu vernetzen. Also die Wärmepumpe mit der Photovoltaikanlage, den Batteriespeicher, dann noch dynamische Strompreise mit einbeziehen. Also die komplette Komplexität, die wir immer mehr haben werden, die komplette Vernetzung im Gebäude, das ist ein Riesenthema, das ist einer der großen nächsten Schritte. Wie gesagt, Europa, da wollen wir auf jeden Fall ein paar Anlagen in den nächsten Monaten live bekommen. Dann wird es wahrscheinlich wieder die nächste Finanzierungsrunde sein. Aber das Wichtigste ist uns eigentlich, der Player Nummer 1 zu sein in der Wohnungswirtschaft und das zu bleiben und unseren Kernmarkt natürlich nicht aus den Augen zu verlieren.
Hey Paul, das war echt ein rundes Gespräch. Ich glaube, wir haben ziemlich guten Überblick bekommen über den Markt, über das, was ihr macht, auch die Innovation. Ich glaube, die ist ganz klar erkennbar, welche Veränderungen hier in den Markt auch reinbringt. Du hast gerade zuletzt ja noch über das Wachstum gesprochen. Was sind denn jetzt so die Themen, wo ihr das Gefühl habt, da kann man euch helfen? Oder das sind die Dinge, die ihr jetzt lösen müsst? Lass ja mal einen kleinen Aufruf hier starten.
Ja, also ich glaube, vielen war lange nicht bekannt, wie ineffiziente Heizungsanlagen laufen. Dafür wollen wir so ein bisschen, oder das wollen wir präsent machen im Markt. Ich glaube, das muss einem bewusst sein, dass einfach im Keller extrem viel Potenzial schlummert, was ohne große Kosten gehoben werden kann. Dazu kommt natürlich, wir haben einige Stellen zu besetzen und bauen gerade viel auf. Da gerne uns auch oder das angucken oder uns einfach initiativ schreiben, hier bei LinkedIn oder was auch immer, freue ich mich. Und dann können wir da gucken, ob was gut passt. Und sonst, ja, ich würde sagen, wir müssen gucken, dass wir den Drive beibehalten und dann die Wohnungswirtschaft dekarbonisieren, weil das Potenzial in diesem Markt oder auch die Emissionen, die es da gerade noch gibt, ist so wahnsinnig hoch. Und ich glaube, das würde ein wesentlicher Anteil dann bedeuten in der Gesamtwärmewende.
Super, dann wünsche ich euch erstmal ganz viel Erfolg. Wir werden sicherlich noch einiges von euch hören und erstmal frohes Schaffen. Danke dir, Paul.
Danke, David.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.